Lasset uns beten. Vater, sende uns neu jenen Heiligen Geist, der diese Wunder in Maria und in der Taufe bei uns vollbracht hat. Sende uns diesen Geist, dass er uns einführt in dieses Geheimnis, dass wir nicht einfach etwas sind, ohne es zu wissen, und dass wir dir mehr, tiefer antworten können. Darum bitten wir dich. Amen.
Amen.
Ja, liebe Brüder und Schwestern, ich hoffe, dass das jetzt die letzte Überanstrengung ist. Morgen versuchen wir so zu reden, dass es vielleicht leichter zu verstehen ist. Aber ich lade Sie noch einmal ein, dieses große Geheimnis unseres Christseins, unser Thema ist ja berufen zum Christsein, das noch einmal zu reflektieren. Vielleicht von verschiedenen Seiten noch. Manches wird sich wiederholen, da schadet nichts, vertieft sich's. Man kriegt dann mehr Beziehungen, wie das zusammengehört, wieder zusammen. Auch, wie es in der Schrift heißt, der Heilige Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Söhne sind. Und so ist mit diesem Wort Abba, ist das Wort, das das Kind zum Vater sagt, von uns her eigentlich alles gesagt. Wenn ein Geschöpf zu seinem unbegreiflichen Schöpfer Vater sagen kann, da ist eigentlich alles drin. Die Sohnschaft, das große Wunder, das in der Taufe geschehen ist, der Neuschöpfung. Wir sind so etwas geworden, was wir vorher nicht waren. Und so sind die beiden großen Gaben der Liebe und der Macht des Vaters einmal die Sohnschaft, das ist die Gabe der Liebe, gemäß der Gottheit. Dann die Gabe der Macht des Vaters ist das Priestertum, gemäß der Menschheit bei Jesus. Nicht? Noch einmal, die Sohnschaft hängt ja mit dem ewigen Wort zusammen, mit dem ewigen Sohn Gottes, mit der Gottheit. Das ist das, was uns zu Söhnen, zu Kindern Gottes macht. Das Priestertum hängt zusammen mit dem, ist gelegt auf das Priestertum, ist auf die Menschheit Jesu gelegt. Ja. Deshalb, es sind zwei Gaben, der Liebe und der Macht Gottes, des Vaters. Die Sohnschaft, Gabe der Liebe, das Priestertum ist die Gabe der Macht, der Vollmacht. Wir haben ja gerade den runden Rosenkranz gebetet. Das konnten wir bloß, weil wir zu Priestern gesalbt sind. Nur deshalb konnten wir dem Vater, und zwar machtvoll, die Wunden und das Leiden Christi darbieten zur Verherrlichung des Vaters und zum Heil der Menschen. Ohne Priestertum hätten wir das nicht gekonnt. Wir hätten es vielleicht gesagt, aber ohne Wirkung. Wie das Priestertum die Eigenschaft hat, zu weihen, so besitzt die Sohnschaft die Eigenschaft zu einen. Wir werden eins mit dem Sohn und durch den Sohn mit dem Vater und dem Geist. Die Sohnschaft hat die Macht, den Einzelnen dem Vater zu einen. Nicht? Wir werden ja durch die Sohnschaft ganz tief mit dem Vater verbunden. Ich habe heute Morgen gesagt, der Vater kann sich nicht mehr zurückziehen. Die Sohnschaft zieht hin zum Vater, tendiert hin zum Vater. Und der Vater zieht die Sohnschaft an sich. Also jetzt mal wieder so ein bisschen bildlich gesprochen, aber das gehört zusammen. Das ist nicht etwas durch den Sohn, durch den Vater, sondern hier ereignet sich etwas. Hier geschieht etwas. Denn das ewige Wort drängt von seinem innersten Wesen her. Das ewige Wort, der Sohn Gottes. Das ewige Wort drängt von seinem Wesen her unaufhörlich zurück an den Ort, von dem es von Ewigkeit her im Vater hervorgegangen ist und auch jetzt als unaufhörliches Ereignis hervorgeht und nimmt den, der mit ihm, dem menschlichen ewigen Wort, nämlich der Menschheit des ewigen Wortes, verbunden worden ist, nämlich uns, die wir durch die Taufe mit ihm verbunden worden sind, mit hinein in diesen ewigen Ursprung des Vaters. Und er wird mitgeeint mit dem Vater und neugezeugt als Sohn. Eine unheimliche Wirklichkeit. Nicht? Das ewige Wort Gottes, der Sohn Gottes, Gott. Nicht? Er tendiert, das ist dieser Strom, von dem ich schon ein paar Mal gesagt habe, diese Lebensstrom des Schenkens und des Empfangens von Vater und Sohn, dieses ewige Wort, also der Gottessohn, drängt, liegt im Wesen des Sohnes zurück an den Ursprung, von dem er von Ewigkeit ausgegangen ist und von dem er immer wieder neu gezeugt ausgeht und nimmt mit seiner Menschheit, alle, die mit der Menschheit verbunden sind, mit der Menschheit Christi, also durch die Taufe verbunden sind, nimmt die mit an seinen ewigen Ursprung in den Vater. Und so werden wir mit Christus, dem ewigen Wort, mit seiner Menschheit, auch wir, neu gezeugt als Söhne, unaufhörlich. Und das ist dieses, wissen Sie, was ich gemeint habe, dass wir jetzt Sohn geworden sind mit Christus, tendieren wir genauso wie das ewige Wort, der Gottessohn, tendieren wir in diesen ewigen Ursprung und werden dort neu wieder, wie er, so, das sind alles natürlich menschliche Worte, gezeugt zum Sohn. Es geht unaufhörlich, unaufhörlich. Wenn Sie, und je, merken Sie, je mehr ich mit diesem Christus, dem ewigen Wort, verbunden bin, das ist jetzt unser geistiges Leben, je mehr ich ausgeliefert bin an ihn, ganz ihm gehöre, ganz Sohn bin, nicht mehr ich bin was anderes, nein, ganz er bin, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir, umso mehr werde ich immer wieder durch dieses dauernde Neugezeugt werden, werde ich immer tiefer zum Sohn, werde ich immer tiefer mit Gott vereint, werde ich immer tiefer in den Vater hineingezogen. Ist das, verstehen Sie, das ist Heiligkeit. So werden wir immer vollkommener zum Sohn, also zum Kind Gottes. So dass Johannes schreibt, wir sind jetzt Kinder Gottes, was wir sein werden, ist noch gar nicht offenbar. Was wir sein werden, noch, also was dort noch geben soll, ist überhaupt nicht offenbar. Ja? Also unbegreiflich. Also Priestertum und Sohnschaft sind also keine Belohnung, weil wir besonders brav waren, sondern sind reine Gaben Gottes. Priestertum und Sohnschaft werden nicht wegen der Heiligkeit des Einzelnen gegeben, also weil einer schon so weit ist, kriegt er das. Nein, sondern sie werden auf Heiligkeit hingegeben. Wir werden zum Sohn, werden gesalbt zum Priester, um den Weg zur Heiligkeit zu gehen. Aber Sie merken es, Heiligkeit ist nicht selbst machbar. Wir können nur dafür sorgen, dass wir das Unsere tun. Nur dafür sorgen, dass wir das Unsere tun. Ganz zu Christus gehören. Ganz eingepfropft sein in den Weinstock. Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Verstehen Sie, das können wir tun. Und umso mehr, jetzt kommt wieder dieses... Hier werden wir hineingenommen, Augenblick für Augenblick, in den Urgrund, aus dem der Sohn hervorgeht, und werden neu vom Vater gezeugt und immer mehr, immer mehr. Aber es kann immer nur das vom Vater angenommen sein und gegeben sein, was wir ihm geben. Gott reißt nichts an sich. Darum ist es wichtig, die Freiheit der Ganzhingabe. Die Freiheit des ganz in Christus eingepfropft sein. Nicht? Und in dem Maße, und Sie warten, deshalb, gucken Sie doch mal bei den Heiligen, jetzt fällt es Ihnen vielleicht auf. Es ist das dauernde Ringen, diese Selbstsucht zu überwinden. Darum tun Sie manchmal unheimliche Dinge gegen dieses Ich, wo man heute vielleicht so in unserem menschlichen Denken sagt, hat es doch übertrieben und so weiter. Aber da werden Sie es beginnen zu verstehen. Nicht? Weil dieses Ich ist so wahnsinnig bockig, oder Sie irre nicht. So wahnsinnig bockig, dass man ein Leben lang braucht, bis das endlich zum Schweigen kommt. Und wie wir von Franz von Sales wissen, geht es über den Tod hinaus. Dieser Stolz, dieses Ego stirbt erst eine Viertelstunde nach dem Tod. Also verstehen Sie, darum ist es ein lebenslänglicher Kampf, dieses Ich zurückzunehmen, immer wieder neu sich hinzugeben. Und in dem Maße kann der Vater uns dauernd, immer wachsender, mehr an sich ziehen, die Heiligkeit. Also, wir haben die Sohnschaft bekommen, das Priestertum, um zur Heiligkeit zu kommen, um ganz in Gott zu sein. So könnte man es vielleicht auch ausdrücken. Also wichtig ist, dass alles auf den Vater hin bezogen wird. Das verstehen Sie jetzt von dieser Wirklichkeit, Sohn und Vater. Was da dauernd geschieht, im laufenden Band, und wir mit drin sind. Dass alles auf den Vater hin bezogen wird, und zwar alles. Ich nenne es mal, damit man nichts vergisst. Nicht nur Verstand und Überlegung, Wille, freie Entscheidung, sondern auch unser Handeln, unser Erleiden jeglicher Art von Dingen, Stärke wie Schwäche, Licht wie Dunkel in unserem Leben, Angst wie Friede in uns, Gewissheit wie Zweifel, alles, was unsere Natur beschäftigt, alles, was dem sie ausgesetzt ist, diese unsere menschliche Natur, was sie vielleicht bedrückt, was sie erhebt, was sie bereichert, was sie läutert, was sie erfüllt oder auch entleert, bis hin zu unseren Schwächen und Niederlagen, Sünden, bis hin zu dieser inneren Schande, allen Kämpfen zwischen unserer Natur und Gottes Gnade, das auszuhalten. Also alles, nicht? Das ist wichtig. Alles auf den Vater hin bezogen sein. Alles auf den Vater hin bezogen sein. Das heißt also einfach sich ganz, so wie ich jetzt gerade bin, dem Vater geben. So wie ich jetzt gerade empfinde, fühle, denke, alles. Ganz mich mit Christus vereinen. Und wie Sie jetzt, glaube ich, gemerkt haben, da werde ich mit dem Sohn immer wieder hineingezogen in das Innerste Gottes, neu gezeugt, neu angenommen und geheiligt. Aber ich muss das Meine tun. Heiligen kann ich mich nicht, aber ich kann das Meine tun. Und das ist alles ihm übergeben. Ganz einfach. In jedem Augenblick das IA sagen, die zwei Buchstaben. Aus ganz bewusst und dem Wort auch folgen. Ja, dann werden Sie staunen. Das ist das, was ich tun kann. Aber das ganz. Und dann wird das immer, ja, es ist schwer zu sagen, erfahrbar, aber da geschieht etwas. Sie werden es an den Wirkungen sehen, an den Früchten werdet ihr es erkennen, sagt Jesus. All das sollen wir also priesterlich dem Vater darbringen. Also gleichsam priesterlich dem Vater darbringen. So wie wir sind, durch Christus dem Vater darbringen. So wie wir jetzt unser Leben, versagend oder mit Erfolg, ganz gleich, gesund, krank, ganz gleich, im Licht, im Dunkel, so sollen wir uns dem Vater darbringen. Das ist das Ja. Und das ist alles als priesterliches Tun. Nun, die Mitmenschen, ob es Gläubige sind oder nichtgläubige Menschen, diese Mitmenschen sollen uns als Söhne des unsichtbaren Vaters erkennen. Und zwar an unserem Betragen. Haben wir die Art des Sohnes an uns? Des Sohnes, die Art Jesu. Das also unsere inwendige Sohnschaft enthält. Denn das, was ich bin, das wird sich nach außen in meinem Benehmen zeigen, in meinem Verhalten zu den Menschen, zu allen, zu jedem, je nachdem, was geht, zu meinen Reaktionen, gleich in welcher Situation, wo die einen verzweifeln, weil sie nichts mehr verstehen. Wie reagiert der Sohn? Das sind unheimliche Zeugnisse. Die Welt, Gläubige oder Ungläubige, sollen also an unserem Benehmen, unsere Sohnschaft mit dem Vater wahrnehmen können. Also spüren, da ist etwas total anderes. Das ist etwas, was über unsere menschliche Natur hinausgeht. Das, was wir Paradox des Christentums nennen. Mitten im Leiden eine ganz tiefe Freude. Denk immer wieder an die gute Anna Schäfer, die neue Heilige im Mittelstädten drüben. Die Schmerzen, die kennen Sie ja sicher. Denn sie mit jungen Jahren, einfache Frau, Magd, verbrüht, niemand konnte helfen, Schmerzen zum Wahnsinn, konnte sie nicht heilen. Hat geschrien, das ganze Dorf hört. Und immer mit der Zeit immer ruhiger geworden, immer mehr zum Ja gefunden, ist zur Mystikerin geworden, zur Ratgeberin für viele als einfacher Mensch. Und das Leiden hat nicht aufgehört, die Schmerzen haben nicht aufgehört, sind nicht anders geworden. Und sie hat praktisch das als der Höhepunkt ihrer Liebe zu Gott gesehen. Das können Sie doch menschlich nicht mehr erklären. Sehen Sie, und da wird die Sohnschaft plötzlich sichtbar. Ein ganz anderes Wesen, etwas ganz anderes Sein. Ja? Das sind die unübersehbaren Zeugnisse für Gott. Das sind viel größeren Wunder, als wenn einer vielleicht gelähmt ist und aufsteht oder wenn er blind ist, wieder sieht. Das sicher auch, aber das ist viel größer. Also die Menschen um uns sollen an unserem Betragen das Inwendige unserer Sohnschaft erkennen. Denn darin liegt das Zeugnis, dass wir den Menschen um uns herum schuldig sind. Dass sie in uns, unserem äußeren Verhalten, da machen wir kein Theater und gar nichts, sondern dass wir einfach aus dieser Sohnschaft leben, das wird nach außen sichtbar. Da brauche ich gar nicht gucken, was mache ich oder so, sondern nur aus der Sohnschaft, aus dem Ja-Leben, das wird nach außen sichtbar. Also von uns fordert der Mensch gewordene Christus für die Welt von heute dieses sichtbare Zeugnis dessen, was er ist und was er getan hat und was wir von ihm empfangen haben, was er jetzt in uns wirkt, zur Verherrlichung seines Vaters. Er fordert das von uns für diese Welt. Das ist das Erste, das Fundament aller Evangelisation. Denn ihr werdet noch Größeres tun, als ich selbst getan habe. Das heißt, er selber, wenn wir ganz im Sohn sind, er wird durch uns nach der Erlösung noch Größeres tun, als wir selbst getan haben. Also all diese Dinge sind nicht mehr Weissagungen, also Voraussagungen oder Wunder wie zu seinen Lebzeiten, sondern wir selbst sind die Offenbarung des Vaters. Wir selbst. Nicht mehr seine Wunder von damals, sondern wir selbst. Die Sohnschaft ist das Licht der Welt und das Priestertum ist das Salz der Erde. Und so ist auch das Endziel des personalen Priestertums verschieden. Das Endziel des personalen Priestertums verschieden von dem des sakramentalen, also des sogenannten Amtspriestertums, das ihm ja ganz für die Entfaltung seiner Wirkungen zu Diensten steht. Ja. Das Endziel ist verschieden. Erst im ewigen Leben wird das personale Priestertum aus Taufe und Firmung aller Erwählten völlig offenbar werden. Während gleichzeitig die ganze sakramentale Ordnung, die wir hier in der Welt unbedingt brauchen, um immer tiefer in diese Sohnschaft hineinzufinden, nicht, zur Heiligkeit zu finden, die ganzen Sakramente, während also gleichzeitig die ganze sakramentale Ordnung vergangen sein wird, da niemand mehr im Jenseits diese Dienste braucht. Und deshalb darf man jetzt, während der Erdenzeit, die Entfaltung dieser so ja, geheimen, aber so mächtigen und wirksamen personalen Priestertums nicht vernachlässigen. Ich sage eigens, deshalb darf man jetzt während der Erdenzeit die Entfaltung, denken Sie wieder das her, die Entfaltung dieses so geheimen, wenn man es ja nicht wahrnehmen kann äußerlich, so geheimen, aber so mächtigen und wirksamen personalen Priestertums nicht vernachlässigen, das den Vater so sehr verherrlicht und so erhaben ist über alle übrigen Gaben der göttlichen Gnade, dieses Priestertum, so erhaben, so mächtig, wirksam, erhaben über alle übrigen Gaben der göttlichen Gnade. Denn mit diesem Priestertum können wir wahrhaft Gott verherrlichen. Nicht, wenn wir gerade in der Eucharistie zum Beispiel, durch ihn, mit ihm und in ihm, ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre. Und das unendlich. Und dann stimmt das ganze priesterliche Volk an, nimmt diese Wirklichkeit auf mit ihrem Amen. So ist es. Das ist diese Vollmacht, das ist eine unheimliche Vollmacht. Wir können nichts Unendliches tun, aber mit diesem Priestertum können wir Gott alle Ehre und Verherrlichung geben, indem wir Christus, dem Vater, darbringen. Und das ist eine unendliche Gabe. Christus ist eine unendliche Gabe, ist eine unendliche Ehre für den Vater, verstehen Sie? Und das bringen wir ihm dar, zum Beispiel in der Eucharistie. Nicht? Oder wir haben, ich glaube schon zweimal was, wurde ich angefragt, und zwar sehr kritisch, und also schon, die Leute haben es sehr gut überlegt, und haben sehr kritisch angefragt, ja Pater, wir dürfen doch den Barmherzigkeitsrosenkranz nicht beten, wir sind doch keine Priester. Ich sage, sicher sind sie Priester, aber die Leute verstehen oft unter Priester nur das sakramentale Priestertum. Ja. Wenn Sie will, da heißt es ja ganz genau, nicht? Ewiger Vater, ich opfere dir auf. Woher habe ich denn das Recht? Oder bei den Wundenrosenkranz, ewiger Vater, wir opfern dir auf die Wunden unseres Herrn Jesus Christus und die Wunden unserer Seelen zu heilen. Ja, woher habe ich denn das Recht? Und die Wirksamkeit liegt am Priestertum, verstehen Sie? Wenn ich von Gott nicht selbst gesalbt wäre zu diesem Priester, käme nichts an. Verstehen Sie? Käme nichts an. Das ist diese Bevollmächtigung, der Vater, der mich in der Taufe und dann in der Firmung regelrecht, wie Christus, wirklich gesalbt hat. Gesalbt heißt mit Heiligem Geist versiegelt. Und aufgrund dieses Siegels habe ich diese gewaltige Vollmacht, dieses Siegel in der Seele. Also da verstehen Sie, nicht, dass wir dieses personale Priestertum nicht vernachlässigen dürfen. Wenn Sie deshalb, opfern Sie alles auf, seien Sie Priester den ganzen Tag. Wissen Sie, das ist etwas so Kostbares. Mein ganzes Leben, alles, wenn ich Ja sage, mich mein Leben, so wie ich es jetzt erlebe, mich oder erleide oder was auch immer, dem Vater darbringe, zur Ehre des Vaters, zur Rettung aller Seelen. Dass ich das Blut Jesu, die Wunden Jesu, dass ich den Herrn selber dauernd dem Vater wieder aufopfere. Vielleicht mit Hilfe so einem Gesetz vom Barmherzigkeits- oder Wundenrosenkranz. Verstehen Sie? Brauche ich nicht mal alles selber formulieren. Aber dass ich ganz bewusst das tue, das ist unwahrscheinlich. Das verändert die Welt. Das rettet das Ehre des Vaters. Heil der Menschen. Ja. Jetzt überlegen Sie mal, wenn Sie Ihr Priestertum in Anspruch genommen haben, bewusst, bis jetzt. Jetzt sind Sie ja so alt, gucken Sie mal in den Spiegel. Was haben wir denn da alles verpasst? Was haben wir unterlassen? Was denn? Überlegen Sie mal. Ja, man muss sich mal bewusst werden. Ja. Es ist das Geschenk, das dem der Sohnschaft am nächsten verwandt ist. Dieses persönliche Priestertum. Es ist das Geschenk, das dem der Sohnschaft am nächsten verwandt ist. Jede Gnade kommt uns durch die heilige Menschheit Christi zu. Denn durch die heilige Menschheit Christi sind wir erlöst. Christus, Gott, als Gott konnte nicht leiden oder in dieser Weise sich für uns hingeben, sondern in seiner Menschheit. Und deshalb geht auch alle Form der Frömmigkeit immer zuerst über die Menschheit Jesu, dann zur Gottheit und zum Vater. Immer. Jedes echte religiöse Wachstum. Und Sie werden oft merken, dass wenn Sie ernsthaft einen Weg mit Christus mal länger gehen, dass plötzlich Ihnen das Leiden Jesu ganz, ganz wichtig ist. Dass Sie vielleicht am liebsten nur noch den schmerzhaften Rosenkranz beten, vielleicht. Ja, das heißt also, Sie kommen ganz nahe an die Menschheit Jesu, durch die wir erlöst sind. Natürlich in der Verbindung mit der Sohnschaft. Nicht? Aber und dann führt uns diese Menschheit Jesu natürlich, die ja verbunden heißt mit der Gottheit des ewigen Wortes, zur Gottheit hin, also ich drücke es mal so aus, und damit zum Vater. Das ist der ganz normale geistliche Weg. Weil manche Leute meinen, die Menschheit Jesu brauche ich nicht, die geht gleich zur Gottheit. Ja. Aber diesen Weg gibt es nicht im geistlichen Leben. Ja. Also jede Gnade kommt uns durch die heilige Menschheit Jesu Christi zu. Drum deshalb immer wieder diese Menschheit Jesu dem Vater darbringen. Sie strömt durch sein Priestertum, diese Gnade. Sie strömt durch sein Priestertum, nachdem seine Sohnschaft, also bei Jesus, nachdem seine Sohnschaft uns diese Gnade vermittelt hat. Er, der ewige Sohn, als Gott und Mensch, hat uns die Gnade vermittelt. Sie kommt also aus dieser göttlichen Quelle, Gnade ist ja etwas Göttliches, nicht? Durch die Menschheit Jesu zu uns. Das Priestertum ist, könnte man sagen, auch der Berührungspunkt zwischen der heiligsten Seele Christi und der seiner Glieder. Der Berührungspunkt. Hier vollzieht sich die Einigung des Geschöpfs mit dem Schöpfer. Und in der Taufe wurde uns diese Gabe des Priestertums also geschenkt. Und das Priestertum erlaubt dem natürlichen Geschöpf, das ich bin, sich Gott zu nahen. Und es mag noch so schuldbeladen sein. Sobald es sich den Bedingungen der Sühne und der Hinopferung fügt, also bereut, umkehrt, nicht, kann es sich Gott mit Zuversicht nähern, aufgrund dieses Priestertums. Es kann dies aber nicht ohne die Sohnschaft, nicht ohne in das kostbare Blut Jesu eingetaucht zu sein. Also durch das wir erlöst sind. Sie merken, beides, wir haben es ja heute Morgen schon gesagt, beides gehört zusammen. Wir haben ja gesagt, ohne Sohnschaft nur Priester sein, ist eine ganz eine sachliche Sache, die eigentlich bei Gott kaum ankommt, weil der Abgrund nicht überbrückt ist. Nicht? Durch die Sohnschaft ist der Abgrund überbrückt, kommt der Dienst des Priestertums beim Vater an. Also nicht der Vater gleicht sich der Seele an, sondern die Seele gleicht sich dem Vater an. Nicht, wir hätten es immer wieder gern, nicht, dass Gott sich uns angleicht, unserem jetzigen Denken, unserem heutigen Denken. Das kennen Sie ja im Moment sehr deutlich. Nicht? Und so auch beim persönlichen Leben. Nicht? Wenn Sie, ich habe Ihnen schon mal das gesagt, diese Ausrede, die man immer wieder hören kann, ja, ich denke anders, wie die Kirche denkt. Ich sehe das anders, wie die Kirche. Wenn Sie manchmal sagen, Sie auch Politiker, die so gescheit daherreden, Sie sagen, also ich habe das schon zwei, dreimal jetzt schon gehört. Ja, ich bin auch katholisch, aber ich habe schon auch meine eigene Meinung. Was heißt denn das? Da hätte ich lieber gar nichts sagen. Dann bin ich nicht katholisch. Ich habe auch meine eigene Meinung, aber es kommt doch vorhin was, verstehen Sie? Als Politiker darf er die haben. Aber ich kann nicht als Katholik mich gegen Gott stellen und sagen, lieber Gott, ich habe eine andere Meinung. Und das klingt ja bei so einer Aussage mit, nicht? Man scheut sich, verstehen Sie? Man hat Angst, Menschenfurcht. Ja? Aber da wächst nichts, da werden Sie keine Früchte finden. Also nicht der Vater gleicht sich der Seele an, sondern die Seele gleicht sich dem Vater an. Kraft der Gaben des Heiligen Geistes und des Sohnes, die mitwirken. Ja. Wir sind ja mit Christus verbunden. Er nimmt uns mit in den Ursprung in Gott. Und der Geist Gottes hat uns ja verbunden mit dem Sohn. Er hat ja diese Einheit mit Christus in der Taufe bewirkt. Es ist immer die ganze heiligste Dreifaltigkeit am Werk, wenn Gott an uns handelt. Es ist immer so schwer, das so auf die einzelnen Personen zu verteilen. Diese Einigung der Seele mit den drei göttlichen Personen vollzieht sich ganz von innen her. Also man kann sagen, im Innern des Geheimsten, im einfachen Grund des Seins, müsste ich ja sprechen vom Seelengrund. Also nicht bloß der Seele, sondern auch des Vaters, also völlig außerhalb der geschöpflichen Ordnung, ganz und gar in der Ordnung der ungeschaffenen ewigen Gottheit. Dort vollzieht sie das. Also nicht in unseren menschlichen, mit Sinnen wahrnehmbaren Bereichen, sondern in der ungeschaffenen Ordnung der ewigen Gottheit. Dort vollzieht sich diese Einigung meiner Seele mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und deshalb erfahren ja die Mystiker, wenn Sie es mal so entlesen, wenn Sie sehen, erfahren dieses in Gott leben, nicht? Also wenn die ins Gebet gehen, dann sind sie sofort gleichsam wie hingezogen, da merken Sie das vom Vater her, der Sohn, er wird hineingezogen in den ewigen Ursprung. Ja? Hingezogen, sie können nicht einmal mehr reden, also beten mit Worten, sondern sind hingezogen, sind in diesem Geheimnis der Liebe drin. Nicht? Das ist, manche beschreiben es also so, dass man es ein bisschen verstehen kann, also jetzt auch in diesem Zusammenhang. Also das sind ja Wirklichkeiten, also die unsere Mystiker erleben, ja, hier schon in diesem Leben, ja. Aber es ist außerhalb, ja, es ist außerhalb der geschöpflichen Ordnung. Die Natur würde das nicht aushalten. Also die sinnenhafte Natur würde es nicht aushalten. Das ist bei den Mystikern werden Sie merken, es wächst immer. Sie können heute sagen, ich habe eine Gotteserlebnis gehabt, dass sie gesagt haben, wenn sich das nochmal steigert, sterbe ich. Aber es steigert sich immer mehr. Es ist so, wie wenn Sie in warmes Wasser die Hand tun, es wird immer heißer, dann geht's. Bis bestimmter Grad kommen Sie. Wenn Sie aber gleich oben anfangen, dann verbrennen Sie Finger. Ja? Und so ist es, wird es immer mehr umgestaltet und es liegt dann auf der Ebene des Geistes. Die wahren Erfahrungen liegen auf der Ebene des Geistes, das heißt des göttlichen Wesens. Deshalb kommen wir im Gebet notwendig zur Trockenheit. Die Sinne werden ausgetrocknet, weil diese Sinne, das Gefühl und so weiter, diese höhere Gnade überhaupt nicht aushalten würden. Sie würden es nicht aushalten. Sie würden platzen, oder wie weit man sagen soll, sie würden sterben. Ja, ich habe schon Leute erlebt und gesagt, ich habe Gott gebeten, hör auf, ich halte es nicht mehr aus, ich stirb. Ja. Und deshalb, der Sinn der Trockenheit im Gebet, wissen Sie, wo wir dann fliehen, statt treu zu bleiben. Jetzt geht es um die selbstlose Liebe. Nicht? Da beginnt bereits dieser Weg, ja. Das Gefühl trägt das nicht mehr. Und dann geht es auf die Ebene des Geistes, das mit der Zeit immer mehr, das, was wir erspüren an den Früchten des Geistes, das ist auf der Ebene des Geistes. Friede, Freude, auch dort, wo äußerlich kein Grund ist. Und trotzdem ist in mir eine Gelassenheit, eine Ruhe, eine Kraft. Ich kann durchgehen, wo andere vielleicht weinen und verzweifeln und so. Und ich kann durchgehen mit einer Gelassenheit, einer Ruhe, mit einer Kraft. Das aber nicht auf der Ebene der Gefühle, überhaupt nicht. Denn die wären vollkommen weg. Sondern das ist die Ebene des Geistes. Also das Priestertum, das uns geschenkt ist in Taufe und Firmung, ist ein Geschenk des Erbarmens Gottes und nicht seiner Gerechtigkeit oder seiner Heiligkeit, sondern seines Erbarmens. Und deshalb ist das Priestertum in der Seele des Menschen eine vorherrschende Neigung zu Werken des Erbarmens und der sühnenden Hinopferung. Dieses Priestertum in unserer Seele drängt uns immer wieder, je mehr wir es pflegen und zulassen, das haben wir jetzt genug gesagt, drängt uns immer mehr, hat also eine vorherrschende Neigung, immer mehr zu Werken des Erbarmens. Nicht mehr zu richten, sondern Erbarmen zu haben. Ja, bis hin zur sühnenden Hinopferung, also alles dem Herrn übergeben, alles Leid, Freud, Gebet, alles, gleichsam immer nur zur Rettung der Menschen, das sühnende Hingabe für andere, das Sühne. Das ist ein inneres Drängen, das immer mehr von diesem Priestersein ausgeht. Das Priestertum ist Gabe des lebendigen Gottes an sein lebendiges Geschöpf, und zwar zur Herstellung von Lebensbeziehungen, nämlich zwischen Mensch und Gott auch. Und jeder Getaufte ist nach dem Empfang der Taufe in seinem Wesensgrund geweiht. Doch soll diese Weihe ein ganzes Leben und alle seine Aspekte ergreifen und durchprägen. Also hier geht es um ein Wachstum. Immer stärker. Ich denke, das dürfte jetzt klar sein. Und diese Weihe in unserem tiefsten Grunde ist in ihm ein Sauerteig, also im Einzelnen ein Sauerteig der Heiligung. Denn er trägt in sich nicht nur der einzelne Mensch, Getaufte, er trägt in sich nicht bloß diese objektive Weihe, sondern deren eigenstes Prinzip, nämlich das Priestertum. Und Kraft dieses unseres Priestertums können wir dem Vater zum Beispiel, wie ich schon sagte, die heilige Menschheit Jesus, seines Sohnes, aufopfern. Oder wir können uns selber darbringen, wie es in der Schrift heißt. Lesen Sie mal den römischen Kanon. Der römische Kanon, das ist der erste Kanon in der Heiligen Messe, der geht zurück bis in die ersten Jahrhunderte. Da sind Texte drin von Gregor dem Großen, von Leo dem Großen. Manche glauben sogar, dass manche Stelle sogar bis auf Petrus zurückgeht. Und da schauen Sie mal, was nach der Wandlung, was da gebetet wird. Wir, deine Diener und dein heiliges Volk, bringen dir jetzt das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. So ein Scheiß in allen Kanonen sind wir bloß wir. Man weiß nicht, wer ist das wir? Hier im ältesten Kanon, der in die ersten Jahrhunderte geht, wo das alles klar war, heißt es, wir, deine Diener, das sind die sakramentale Priestertum, wir, deine Diener und dein heiliges Volk. Deine Diener, nicht deine Herrscher. Deine Diener und dein heiliges Volk bringen dir jetzt den Leib und das Blut Christi dar. Zur Verwandlung bedurfte es des sakramentalen Priestertums, dieser Vollmacht, also derer, die mit Christus zu einem Ich geworden sind in der Priesterweihe, sodass ihr Wort das Wort Jesu ist. Aber die Aufopferung dem Vater des Leibes und Blutes Christi, jetzt auf dem Altar nach der Wandlung, das geschieht auch durch uns die Diener, wie durch das heilige Volk, durch das persönliche Priestertum. Verstehen Sie den Unterschied? Das Amtspriestertum ist dieses Eins geworden mit dem einen Ich Christus, eins mit dem Haupte Christus. Sie handeln in der Person Christi. Das ist wieder eine neue Schöpfung, eine besondere Schöpfung. Das ist auch was man nie begreifen kann. Nicht? Sie vermögen, die Sünden zu vergeben. Das kann kein Mensch. Nicht? Das ist ihr Dienst am Volke Gottes. Aber was der Priester, also ich zum Beispiel, den ganzen Tag lebe oder nach der Wandlung den Leib des Blut Christi aufopfere, hat nichts mehr mit meiner Priesterweihe eigentlich zu tun, sondern mit meiner Taufe und Firmung. Verstehen Sie? Die Aufopferung ist dieses Priestertum von Taufe und Firmung, dass wir dem Vater den Sohn darbringen dürfen. Das ist das Priestertum aus Taufe und Firmung. Der Diener hat diese Sendung und diesen Auftrag Christi oder diese Vollmacht, im Namen, in der Person Christi zu handeln für das heilige Volk, um das Christus gegenwärtig, dass sein ganzes Heilswerk gegenwärtig ist und dem heiligen Volk zur Verfügung steht. Aber alles, mein Leben, dass ich das Gott, den Vater, darbringe jeden Tag, ist das gleiche Priestertum wie das Ihre. Verstehen Sie? Das muss uns mal bewusst werden. Im ältesten Kanon finden Sie das, und da haben Sie die ganz klare theologische Grundlage. Ja? Also wir haben in Wahrheit jede Macht und jedes Recht, die Menschheit Jesu, sein Leiden dem Vater so aufzuopfern, dass es beim Vater als Ersatz für uns, also auch für die anderen, für die Sünder, ankommt. Und Voraussetzung ist wieder, dass wir Christus einverleibt sind, zum Sohn geworden sind. Und dass wir auch die innere Grundhaltung haben, auch mit dem Opfer Christi eins zu sein. Und es ist Aufgabe unseres Priesterseins und unseres Sohnseins, beides, dem Vater wirklich das Opfer des Lobes darzubringen. Also auch wenn wir Gott Lob preisen, anbeten, ist alles auf der Grundlage des Priestertums. Ja. Natürlich spielt die Sohnschaft mit, dass wir den Vater anbeten. Nicht nur Gott, sondern den Vater, wissen Sie. Das Persönliche, das ganz Individuelle. Aufgrund unseres Sohnseins sind wir ganz und gar auf den Vater hin geordnet. Es muss uns auch bewusst sein, am Priestertum Christi teilzunehmen, heißt auch, an seinem Opfer teilzunehmen. Also an seinem Geopfertsein teilzunehmen. Er ist Priester und Opfer zugleich. Und wir auch. Wir bringen uns mit all dem, auch manchmal mit großen Opfern, die unser Leben fordert, dem Vater dar. Also auch da stimmt es. Das Priestertum, das ja dem geschaffenen Menschen gehört, kann dem Vater alles, was die Menschennatur ausmacht, also das Geistliche wie das Stoffliche, das Materielle, darbringen. Wir können ihm alles darbringen. Und deshalb sagt Paulus in 1 Korinther 6,20, Verherrlicht also Gott in eurem Leibe. Und so sind auch all unsere Gebete, Gebärden vom priesterlichen Geist erfasst, weil der Mensch sie vollbringt. Und so schreibt der Paulus in 1. Korinther 10, 31, ob ihr also esst oder trinkt oder etwas anderes tut, tut alles zur Verherrlichung Gottes. Jetzt verstehen Sie das. Alles ist priesterliches Tun, bringen wir Gott dar. Ja? Was immer ihr tun mögt, soll aus priesterlicher Haltung kommen. Also aus dieser Haltung des Hingebens, aus Liebe zum Herrn, könnte man auch sagen. Dann ist es Gott wohlgefällig und alles ist apostolisch fruchtbar. Evangelisation. Die Sohnschaft gehört zur Ordnung des Ungeschaffenen. Die Sohnschaft gehört zur Ordnung des Ungeschaffenen. Nicht? Also zur Gottheit des ewigen Wortes. Wir sind mit ihr verbunden, dadurch sind wir zum Sohn geworden. Die Sohnschaft gehört zur Ordnung des Ungeschaffenen, auch wenn die Menschennatur natürlich daran teil erhält, um dadurch in die Glorie des Vaters einzutreten und selber persönlich an der Seligkeit Anteil zu bekommen. Durch die Sohnschaft. Das Priestertum ist der menschlichen Natur zugeordnet. Der menschliche Leib ist gleichsam Bindeglied zwischen dem materiellen, der materiellen Kreatur und dem Vater. Und so erleben wir, wie gerade auch im Lobgesang der Psalmen, die unbelebten Geschöpfe Gott preisen. Nicht? Haben Sie ja schon mal gesagt, durch unseren Mund rühmen dich alle Geschöpfe. In den Psalmen kommt es ja, Sonne und Mond, alles soll dich Lob preisen, aber durch uns, durch unser Priestertum. Das Priestertum verfolgt also ein Ziel, nämlich das Geschöpf auf Gott hin auszurichten. Also es Gott darzubringen, auf Gott hin auszurichten. Auf das Geschöpf hin bezogen, da wieder sühnt das Priestertum. Also ich kann stellvertretend vor dem Vater eintreten für die anderen Menschen. Ja, kann dem Vater das Leben Jesu aufopfern, mein eigenes oder andere Dinge zur Sühne für die Sünden anderer, zum Heil der Menschen. Also auf das Geschöpf hin bezogen sühnt das Priestertum. Es richtet also auf, es opfert. Wenn das Priestertum Gott zum Ziel hat, leistet es Stellvertretung, Lobpreis, Verherrlichung, Anbetung, stellvertretend für die Menschheit. Und der höchste priesterliche Akt ist eben die Hinopferung. Und deshalb bildet auch, wie ich schon sagte, die eucharistischen Geheimnisse den Höhepunkt sowohl des geweihten als auch des personalen Priestertums, den Höhepunkt. Deshalb auch die Erneuerung der Taufgnade am Beginn mit dem Kreuzzeichen. Weil jetzt sowohl das sakramentale Priestertum wie das Priestertum, das persönliche Priestertum, Voraussetzung sind, dass wir das Opfer Christi dem Vater darbringen können. Sonst können wir es ihm gar nicht darbringen. Ja? Selbst wenn Christus gegenwärtig würde in den Eucharistischen Gestalten, ja, wir können es nicht darbringen, wenn wir keine Vollmacht haben, nicht Priester sind. Gerade in den eucharistischen Geheimnissen ist beides auf dem Höhepunkt. Das sakramentale Priestertum und das persönliche Priestertum. Ich habe es Ihnen ja gesagt, wir, deine Diener und dein heiliges Volk, bringen dir Leib und Blut Christi dar. Jede Form unserer eigenen Hinopferung ist wegen unserer Schwäche und Armut eigentlich immer dürftig. Was kann ich Gott schon bieten bei mir? Sie wird immer das Opfer von etwas sehr Geringem sein, Schwachem, Unvollkommenem, allzeit Ungenügendem. Groß ist diese Hinopferung erst durch das Priestertum. Auch meine Erbärmlichkeit, wenn ich sie darbringe, wird es groß. Dass sie vollzieht, das Priestertum, das sie vollzieht und durch die Gottheit, die sie in Empfang nimmt. Der Vater nimmt, weil ich Priester bin, dieses Geringe, was ich bin, an und dadurch wird es groß. Der entscheidende Antrieb des Priestertums liegt vor allem im Jubel. Dient dem Herrn mit Freude, kommt vor sein Antlitz mit Jubel, Psalm 100. Nicht? Also das Priestertum hat an sich sehr viel mehr Beziehung zur Freude als zur Trauer, zu Leid oder Schmerz. richtet es sich doch eigentlich weit mehr, das Priestertum, auf das Gute als auf das Übel, nämlich auf Gott. Mehr als auf das Geschöpf. Also auf die Heiligkeit mehr als auf die Sünde. Auf die göttliche Gabe mehr als auf die Sühne und die Fehler. Gott ist immer das Erste, die Ehre Gottes und dann die Sühne für die Sünden, das Heil der Menschen. Also priesterliche Freude verlangt auch, die Leiden der Natur nicht zu veräußerlichen. Also wenn ich schon was zu leiden habe, in irgendeiner Weise, geistig oder einmal körperlich, wie auch immer, nicht, dann sollte ich das nicht einfach stehen lassen und nichts draus machen. Also es nicht einfach, ja, wie ich es jetzt gesagt habe, veräußerlichen, sondern vielmehr die Leiden der Natur zu verinnerlichen, also mit Christus zu verbinden. Mein Leiden ist das Leiden Christi in mir, so. Also gleichsam in die Seele hineintrinken, wie Christus den Kelch getrunken hat oder den Kuss des Judas empfangen hat und in sich aufgenommen hat. So sollten wir auch all das, was für uns Leiden bedeutet, ganz in uns aufnehmen und es dem Vater darbringen, zusammen mit dem Leiden Christi. Und da würde gerade durch das Priestertum Unwahrscheinliches an Heil geschehen können, auch an Verherrlichung Gottes. Wenn die Leiden der Gestalt verinnerlicht sind, also angenommen, bejaht, kann das Priestertum sie als Sühne dem Vater darbieten. Wenn sie kann Gott nicht ein Leid anbieten, ein Leiden anbieten, das ich ablehne. Das hat keinen Sinn. Das ist verinnerlicht. Dass wenn ich irgendwo einen Schmerz habe, was sage, hey, nimm das weg und so, aber naja, gib's dir, aber geh, nimm's. Verstehen Sie, ich muss es zuerst bejahen sein. Herr, Herr, dein Wille geschehe. Bin ganz bereit zu dem, was du willst und schenk's dir. Ja? Dann kann es als Sühne dem Vater angeboten werden, nicht zu seiner Verherrlichung, aber vor allem auch zum Heil der Menschen. Und deshalb soll die Sühne der Seele ganz innerlich sein. Also ganz wahrhaftig. Ich sage ja zu dem. Durch das Priestertum kann das Leiden bis zur Seele vordringen, kann die Seele sich so davon sogar überschwemmen lassen. Und die Sühne liegt nicht im Anlass zum Leiden, auch nicht im Schmerz, sondern in der geistlichen Annahme. Also nicht, dass ich jetzt einen Schmerz habe oder manche bitten manchmal Gott, lass mich mal auch leiden für dich. Das ist natürlich das Dümmste, was man machen kann. Wenn Sie damit, das ist ein Stolz, ich sage Gott, lass mich mal leiden für dich, so als ob ich das könnte. Und da wirkt normalerweise aus der geistigen Erfahrung sofort der Teufel und bringt ein Leiden, das der Mensch zur Verzweiflung bringt. Ja. Denn er hat sich zugemutet, er kann leiden. Nein, ich muss nur sagen, ja sagen zu dem, was Gott mir zumutet. Dazu habe ich die Kraft und nicht ein Leiden erbitten. Und wer Leiden erbittet, der wird gar nicht, was er eigentlich alles unterlässt am Alltag, wo er ja sagen müsste und dieses Leiden annehmen, das Unannehme, Unangenehme und etwas Besonderes. Annahme ist also im wörtlichen Sinn zu nehmen, auf sich nehmen, ein Leiden auf sich nehmen, einfach bejahen. Ja, Herr, ich bin bereit, ich bin einverstanden. Dann kann ich es Gott darbringen mit der großen Wirkung. Die Seele nimmt den Schmerz in sich hinein und zwar in einer Weise, die eigentlich dem Naturwillen widerspricht. Also von den Gefühlen her würde ich sagen, lieber nicht. Aber dass ich dann sagen kann, Herr, dein Wille geschehe. Ja. Und wenn Sie das schon mal erlebt haben, in extremen Formen, dann wissen Sie, was ich meine. Damit nun diese Annahme vollkommen sei, bedarf es notwendig der Kraft und der Leistung dieses übernatürlichen Priestertums, damit diese Annahme vollkommen wird und eine Kraft wird, eben zur Rettung der Welt. Vielleicht noch einmal etwas kurz zum persönlichen Priestertum und zum sakramentalen Priestertum. Das sakramentale Priestertum ist weniger für die innere Vervollkommnung der Kirche da, als mehr für die innere Struktur und den Aufbau und die Ausbreitung des Leibes Christi. Also das sakramentale Priestertum durch die Sakramente, Lehre, nicht, versucht es, die Kraftquelle in die Kirche hineinzugeben und die Kirche, das ist ja die hierarchische Struktur, die Christus gegeben hat, diesen Leib Christi aufzubauen. Das sakramentale Priestertum also dient dem ganzen Volk Gottes. Und es hat zu sorgen, dass dieses Volk Gottes, jetzt sage ich es mal so, in der Ordnung leben kann. Also nicht durcheinander geht oder weiß ich was und jeder geht in eine andere Richtung, und sodass es total in Verwirrung kommt, sondern das ist der Sinn der Hierarchie. Es ist der Dienst am Volk Gottes, nicht, dass das Volk Gottes die Richtung weiß, den Weg, Hilfen bekommt auf diesem Weg, das, was wir jetzt ja tun. Das sakramentale Priestertum also dient. Seine Wirkweise ist die des Helfens und des Ausspendens, also nicht der Sohnschaft. Seine Wirkweise des Helfens und des Ausspendens, die Sakramente. Sein Tun gehört ihm nicht. Also ich bin nicht Priester für mich, ich brauche für mich selber einen anderen, um auch von diesen Ausspenden zu empfangen. Sein Tun gehört ihm also nicht, hat nicht im Spender selber das Ziel, nämlich in mir selber, sondern im anderen, dem es dient. Ich verkünde das Wort dem anderen, ich sage dem anderen in der Begleitung, wie er, was auf seinem Weg zu Gott vielleicht nicht stimmen könnte. Oder ich helfe ihm durch die Kraft der Sakramente. Ja? Sein Tun gehört nicht ihm, es gehört dem anderen, dem er dient. Ganz anders ist das reale Priestertum aus Taufe und Firmung, das des Sohnes, sofern er Sohn ist. Und dieses führt zur immer tieferen Einheit mit dem Vater, dem Sohn und dem Geist. Das ist das persönliche Priestertum. Das führt uns immer mehr in die Einheit mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Diese Weisen des Priestertums haben verschiedene Wirkweisen. Das eine geht um die eigene Heiligung zur Verherrlichung Gottes. Das Ziel des Priestertums ist einmal die Verherrlichung Gottes und das Heil der Menschen, also auch mein eigenes. Es geht um die eigene Heiligung zur Verherrlichung Gottes. Und das andere geht um den Dienst der Menschen zur Auferbauung seines Leibes, das sakramentale Priestertum. Und trotzdem ist das Priestertum des menschgewordenen Wortes ein einziges. Also in Christus ist beides ein Priestertum, woran eben beide auch teilhaben. Diejenigen, die das Prägemal der Taufe und der Firmung erhalten haben, erfahren, wenn sie mitwirken, wirklich Fluten göttlichen Lebens, das vom Haupt Christus ausgeht und durch die Glieder seines Leibes fließt. Und wenn dieses Priestertum dann auch verbunden ist mit dem Prägemal des sakramentalen Priestertums, dann wirkt es auch außerhalb des Trägers. Das heißt, durch das Tun des Amtspriesters kommt und fließt die Fülle des Heils und der Heiligung zu den Menschen, denen er dient. Das heißt, ich als Priester, da spielt also auch mein Dienst an ihnen, mein persönliches Priestertum, eine Rolle. In dem Maße, wie ich eben mein Leben und alles Gott darbringe und dadurch vom Haupt die Gnade strömt, ja, das geschieht ja dadurch, wird diese Gnade natürlich auch durch meinen Dienst am Volk Gottes, dem Volk Gottes zuteil. Verstehen Sie? Also es wirkt, es ist nicht nebensächlich, sondern im Gegenteil. Ja. Drum merken wir ja am Pfarrer von Ars, was der für Wirkungen hervorgebracht hat in seinem priesterlichen Dienst. Nicht? Aber wenn Sie mal bedenken, sein ganzes Büßerleben war auf der Ebene des persönlichen Priestertums. Er hat Gott alles dargebracht, aber durch seinen priesterlichen Dienst ist diese Fülle von Christus dem Haupte eben zu den Menschen geströmt, denen er gedient hat. Ja? Ist klar. Das sakramentale Priestertum gibt die Gewissheit, das Sakramentale, dass das Sakrament, das es spendet, wirksam ist. Also wenn ich ein Sakrament gespendet habe, weiß ich, Gott hat diese Gnade jetzt geschenkt. Es ist also keine subjektive Erfahrung, sondern eine objektive Gewissheit. Die Wirkung des gemeinsamen Priestertums erfolgt unmittelbar, ohne Zwischeninstanz, ohne Diener. Also ich bringe selber dem Vater das Opfer dar für das Heil der Welt. Und hier ist die Gewissheit der Wirksamkeit meines Priestertums nicht objektiv, sondern subjektiv. Das heißt, es ist abhängig vom persönlichen Bewusstsein, je nachdem, ob es treu war oder nicht. Das heißt also, durch mein persönliches Priestertum, wenn ich Gott etwas darbringe, kommt es immer darauf an, was die Wirkung angeht. Es ist nicht einfach objektiv, das ist geschehen, Gott gibt diese Gnade, sondern es kommt darauf an, wie weit ich eingepfropft bin in Christus. Wie weit ich den Weg der Heiligkeit gegangen oder gehe, wie weit ich ganz an Gott hingegeben bin, in dem Maße wird dann das persönliche Priestertum wirksam. Ja? Ja? Das ist gemeint. Darum ist es so wichtig, verstehen Sie, warum Johannes Paul II. Dauernd gesagt hat, strebt nach Heiligkeit. Nicht? Warum das Konzil sagt, wir sind zur Heiligkeit, taufen, gefirmt, wir sind zur Heiligkeit berufen und verpflichtet sogar. Ja? Jetzt versteht man das. Damit dieses Priestersein, dieser Dienst wirklich wirksam wird für die Ehre Gottes und das Heil der Menschen. Also man kann sagen, beim Personal im Priestertum brauchen wir einen lebendigen Glauben, einen festen Willen und wir wissen nicht, wann Gott, der Vater, erbarmend eingreift. Es bedarf auch eines Großmuts, an Einsatz, an Hoffnung, an selbstloser Liebe. Aus dem Gesagten wird sehr deutlich, dass beides Priestertum zusammengehört zwar, dass eines des anderen bedarf, dass eines des anderen bedarf und eines das andere auch bewirkt. Und für uns als Sakramental im Priestertum wird es ein wichtiger Punkt der Verkündigung, wenn wir Neuevangelisierung wollen. Nämlich wir müssen auf dieses persönliche Priestertum hinweisen, auf die Wirkkraft dessen, der das Siegel der Taufe und der Firmung in sich trägt. Wirkkraft. Die Wirkkraft all dessen, was er tut, egal was er tut, wenn er es mit Christus tut, wenn er es wirklich in dieser Einheit mit Christus tut, was dann an Gnade in die Welt fließen kann, und zwar in den gesamten Leib der Kirche und durch sie in die Welt. Wenn Sie, dass uns das bewusst ist, dass wir, das Schwierige ist immer, wir spüren nichts, wir fühlen nichts und dann tun wir es auch nicht. Sehen Sie, ich brauche jetzt eine Entscheidung. Ich werde jetzt bewusster mein Priestertum leben. Ich werde mich täglich daran erinnern und schauen, dass ich alles dem Vater darbringe, was mir in den Weg kommt. Verstehen Sie? Jetzt ist das alles ist Opfergabe, was mir jetzt alltäglich in den Weg kommt, dass ich dem Vater darbringen kann. Und ich kann mich sogar freuen, wenn ich mal endlich was zu bieten habe, wo man ein bisschen dicker ist. Es ist auch wichtig, dass wir das persönliche Priestertum nicht in Gegensatz stellen zum Sakramentalen, noch dieses zum Nachteil des anderen rühmen. Verstehen Sie, dieses gegenseitige Austaxieren da, merken Sie, das ist unsinnig. Wenn wir unser Priestersein aus Taufe und Firmung leben, Menschen haben eine höchste Würde und einen Auftrag, eine Möglichkeit, in die Welt einzugreifen. Ja? Es geht nur, dass wir den Weg gehen. Und dann machen wir uns Gedanken, wie kann man die Welt, die Kirche erneuern, Strukturen erneuern. Und da erneuert sich nichts, das garantiere ich Ihnen hundertprozentig. Ja? Und was können wir noch alles arrangieren, was noch für Theater machen in der Pfarrei. Sicher kann man vieles machen als Aufhänger, um andere wieder einzuholen. Das ist ja der Sinn der Pastoral, das stimmt schon. Aber ich muss wissen, auf was ankommt. Verstehen Sie? Dann können alle das, was man tut, sehr hilfreich sein. Aber es müssen Menschen sein, die aus diesem Priestertum das tun. Wenn es nur ein Arrangement ist, nicht? Und du kannst schon organisieren, mach mal was fürs Pfarrfest, dass mal wieder ein paar Leute kommen, es gibt ein bisschen Geld für Kasse. Verstehen Sie? Da ist der Kuchen weg, aber Gnade ist auch nicht da. Ja? Ja, verstehen Sie, wir können das alles tun, wir können das alles tun. Aber wenn wir das alles priesterlich tun, dann wirkt's. Aber das ist das Wichtige. Uns muss klar sein, wo ist die Quelle der Evangelisation? Das muss uns klar sein, ja.